Du hörst einen Beitrag, den AbonnentInnen von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Brigitte, was kommt da in den Sinn, wenn du an die Langstrasse denkst?
Mein Arbeitsplatz.
Und unser Tonstudio.
Ja, und die schönen Podcast-Aufnahmen, die wir regelmässig machen.
Fällt da sonst noch jemand ein, der da seinen Arbeitsplatz hat?
Ja, es hat eine Bäckerei, es hat eine Frau, die Sushi verkauft, es hat viele Kleiderläden, es hat sehr viele Clubs, also es ist auch ein Ausgehviertel, die Langstrasse. Aber ich weiss natürlich genau, auf was du auswählst und darum habe ich es jetzt auch nicht gesagt von Anfang an. Für viele Leute ist die Langstrasse auch ein Synonym für Rotlichtviertel, für Sexarbeit, für Strassenprostitution.
Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist wie immer Brigitte Hürlimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Die Langstrasse hat auch etwas mit unserem heutigen Fall zu tun. Wobei nicht die Langstrasse selber, sondern für das, wo sie steht. Was besprechen wir heute für einen Fall, Brigitte?
Also ich würde dem heftigsten widersprechen, dass die Langstrasse für das steht. Aber wir haben einen Gerichtsfall heute, wo wir darüber reden müssen. Da geht es um Sexarbeit und um eine Sexarbeiterin, die sich gewehrt hat. Also, die eine Geschichte erzählt hat, die dann zu einem Straffall geworden ist.
Gegen wen hat sie sich gewehrt?
Sie ist vielleicht, wenn man sie ein bisschen umschreiben, sie ist jetzt nicht eine Frau, die ihre Kundschaft an der Langstrasse sucht. Sie steht nicht auf der Strasse. Sie macht keine Strassenprostitution. Sie ist so eine sogenannte Escort-Dame, Escort-Lady, sagt man dem. Also man bucht sie im Internet oder über einen Anbieter, der Escort-Dienst anbietet. Und dann geht sie zu ihrer Kundschaft heim.
Zu ihren Kunden wahrscheinlich.
Kunden. Ich denke, es sind mehrheitlich oder fast mehrheitlich männliche Kunden. Und sie geht entweder zu denen heim oder in Hotelzimmer. Das ist auch noch so eine beliebte Art, wie man die Form von Dienstleistung in Anspruch nimmt.
Und hat dort Sex im Austausch für Geld?
Ja, nicht nur. Das ist der kleinste Teil. Also wenn man jetzt vor allem von Escort-Dienstleistungen redet, das dauert meistens länger, eine Stunde oder sogar stundenlang. Und niemand auf der Welt hat stundenlang Sex. Also man tut das immer ein bisschen unterschätzen. Der grösste Teil von der Arbeit, die Sexarbeiterinnen leisten, ist zuhören, da sein, nahe sein, Sachen abholen. Und dann gibt es noch einen kleinen Teil, der wirklich der reine sexuelle Akt ist. Das ist auch in dem Fall so gewesen. Also die junge Frau ist gebucht worden für 5 Stunden. Also für 5 Stunden, dass sie in die Wohnung geht von ihrem Freier. Und abgemacht war ist von Anfang an 5 Stunden Party, Spass und auch Sex, natürlich gegen Bezahlung.
Vielleicht müssen wir schon sagen, wir sind ja ein Justizpodcast, aber bis jetzt, das ist alles komplett legal. Und
ja.
Die Escort-Dienstleistungen, das ist nicht verboten.
Nein, das ist in der Schweiz schon lange legal. Seit 1942, seit wir ein gesamtschweizerisches Strafgesetzbuch haben, ist Prostitution, Sexarbeit ein legales Gewerbe. Früher war es anders gewesen. Da hat es einzelne Kantone, die haben es verboten, andere nicht. Aber seit 1942 ist es schweizweit legal. Kantone und Städte haben allerdings das Recht, das Gewerbe zu regeln. Das heisst, es gibt sehr viel und sehr restriktive Auflagen unter welchen Bedingungen man das Gewerbe ausüben darf. Und es wird ja auch international sehr kontrovers diskutiert. Also wie soll man mit der Sexarbeit umgehen? Da gibt es verschiedene Modelle und es ist im Moment eher die Tendenz, dass man sagt, das ist immer Ausbeutung und nur Ausbeutung und man muss die Frauen schützen davon. Und in der Schweiz sind wir aber noch nicht so weit. In der Schweiz ist es ein Gewerbe, ein legales Gewerbe und es steht unter dem Schutz von der verfassungsmäßigen Gewerbefreiheit.
Also ein legales Gewerbe, wo auch die junge Frau tätig ist. Wer ist das denn genau? Kannst du dir noch ein bisschen besser vorstellen?
Ja, die junge Frau kommt aus Rumänien. Sie ist als rumänische Staatsbürgerin in der Schweiz tätig gewesen. Sie hat schon vorher, bevor sie in der Schweiz angefangen hat zu arbeiten, ist sie in verschiedenen Ländern als Escort-Lady tätig gewesen. Also sie ist erfahren in ihrem Gebiet. Und sie ist in die Schweiz gekommen, solange sie das legal hat können als Rumänin, um da einfach Geld zu verdienen und in einem Beruf tätig zu sein, wo doch eine sehr grosse Nachfrage besteht.
Jetzt geht es um die 5 Stunden, die sie gebucht worden ist, von dem Fall, den du vorher angesprochen hast. Irgendetwas ist ja dort nicht gut gelaufen, weil das Ganze ist vor Gericht gelandet. Was ist passiert?
Ja, es ist etwas gar nicht mehr gut gelaufen. Und es sind dann eben am Schluss gar nicht die 5 Stunden gewesen. Das ist eins von den grossen Rätseln, wo bis am Schluss nicht gelöst worden ist. Aber die Frau sagt, dass sie bei dem Mann irgendwann, sie vermutet so gegen Mitternacht, bewusstlos geworden ist. Und sie kann sich nicht erklären, warum. Sie geht davon aus, dass er ihr etwas ins Getränk gemischt hat. Und dann ist sie Stunden später, in der frühen Morgenstunde ist das sie gewesen, gegen die 3 Uhr morgens, verwacht sie nackt auf dem Sofa von dem Mann. Und sie hat vor Gericht hat sie geschildert, es sei sie, wie wenn sie aus einer Vollnarkose verwacht wäre. Und sie hat einen totalen Filmriss, das absolute Blackout, was in den letzten paar Stunden passiert ist. Sie kann sich nur noch daran erinnern, dass sie am Schluss mit dem Freier zusammen auf dem Bett gelegen ist und dann verwacht.
Sofa.
Nein, sie ist dann auf dem Sofa. Sie ist
auf dem Sofa ist sie verwacht.
Ja, sie ist, was sie noch bei Bewusstsein war, ist sie mit dem Freien auf dem Bett gelegen. Und als sie mehr als 3 Stunden später verwacht ist, liegt sie nackt auf dem Sofa. Und sie hat gesagt, sie hat gemerkt, etwas stimmt nicht. Das war wie ein Horror gewesen. Und sie hat dann ihrer Schwester gesagt, sie hat sich wie ein Gemüse gefühlt. Und der Freier hat ihr dann ein Taxi organisiert. Es war ihm, glaube ich, unangenehm gewesen, weil sie hat sofort der Schwester angerufen und gesagt, es stimmt etwas nicht, es ist etwas Schlimmes passiert. Auf jeden Fall ist sie mit dem Taxi heimgefahren, wo ihre Schwester zum Glück auf sie gewartet hat. Und die Schwester hat dann sofort dafür gesorgt, dass sie ins Spital geht und sich untersuchen lässt und dass sie bei der Polizei Anzeige erstattet.
Also statt 5 Stunden ist es 8,5 Stunden gegangen, die Nacht. Etwas ist nicht gut gelaufen, das hat sie gespürt. Sie ist dann ins Spital gegangen. Was haben sie dort gemacht oder haben sie etwas untersucht?
Ja, und das kann man eigentlich nicht genug betonen. Die Frau hat das absolut Richtige gemacht. Das ist wahnsinnig wichtig, wenn man das Gefühl hat, es ist einem körperlich oder auch sexuell etwas passiert, es hat einen Übergriff gegeben, ist es ganz zentral, dass man so schnell wie möglich sich untersuchen lässt, dass mögliche vorhandene Spuren, dass die gefunden werden können. Und das ist bei dieser jungen Rumänin tatsächlich der Fall gewesen. Also die Ärzte haben so ein bisschen Rötungen und Schwellungen im Intimbereich festgestellt und haben Spermaspuren gefunden am Gebärmutterhals. Das mag nach einem komischen Detail tönen, aber das ist im Strafprozess extrem wichtig gewesen, weil die Frau hat gesagt, sie habe in den 3 Stunden, wo sie noch bei Bewusstsein war, sei der Mann nie eingedrungen in sie und sie täte nie unter keinen Umständen einem ungeschützten Geschlechtsverkehr zustimmen. Das sei viel zu gefährlich für sie. Das würde sie nie machen. Und dann hat sie die gut 3 Stunden Blackout und im Spital stellt man Spermaspuren fest am Gebärmutterhals und sie sagt, sie hat nur eine Erklärung dafür, wie das hätte passieren können. Und das sei, dass der Mann müsse in sie eingedrungen sein in der Zeit, wo sie nicht bei Bewusstsein war.
Also ist sie nicht bei Bewusstsein oder ist es Blackout? Das sind für mich noch ein bisschen unterschiedliche Sachen. Also ob sie sich nicht mehr daran erinnern kann, ob es wie weg ist oder dass sie ohnmächtig war in dieser Zeit.
Sie hat den Zustand nicht so exakt können beschreiben. Sie war einfach weg gewesen. Es sind wie 3 Stunden, wo sie absolut keine Erinnerungen hat, wo sie sich an nichts erinnern kann. Es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Und in der Mitte ist es schwarz. Also sie hat auch von einem Filmriss geredet. Einfach schwarz, einfach alles weg. 0 Erinnerungen.
Sie war aber nicht allein gewesen in dieser Zeit. Es war schon jemand Zweites dabei gewesen. Ihren Kunden, oder wie sagen wir dem?
Ja, Ja, es ist ja ein geschäftliches Verhältnis. Kommt, finde ich absolut korrekt. Manchmal sagt man vom Gast oder Besucher, aber dass ich jetzt so im Gang ist, würde ich sagen, freier Kunde. Der Mann war auch anwesend.
Wer ist denn das eigentlich? Den haben wir bis jetzt noch nicht kennengelernt.
Ja, das ist eine ganz interessante Figur, sehr schillernd. Das ist ein junger Schweizer.
Was heisst jung?
Ich würde sagen, so Anfang 30. Und der hat eine Berufskarriere hinter sich gehabt, damals, als ich ihn am Gericht gesehen habe, als Unternehmer, als Finanzberater. Und zum Teil müssen ihm die Geschäfte einigermaßen gelungen sein und zum Teil ist es ziemlich katastrophal den Bach runtergegangen, weil er ist auch noch wegen Finanzdelikten angeklagt gewesen. Also am Schluss, als ich ihn vor Gericht getroffen habe, ist es um die Begegnung mit der Sexarbeiterin gegangen, aber auch noch um ein Bündel von Vermögensdelikt und Steuerbetrug. Und
das ist im gleichen Verfahren ist das behandelt
alles
worden?
Alles am gleichen Tag, im gleichen Saal, vom gleichen Gericht. Und dann noch recht komische Strassenfräsdelikte, wo er mit ziemlich auffälligen Autos, ich glaube ein Ferrari ist dabei gewesen, ein Mercedes oft wie wild um die Gegend umgerast ist. Also darum habe ich gesagt, schillern, das sind so ganz viele Themen zusammengekommen. Aber ich hatte den Eindruck gehabt, von einem jungen, gut situierten Mann mitten im Leben, voller Energie, sehr unternehmenslustig in jeder Hinsicht. Und er hat oft am Novemberabend gefunden, jetzt habe ich Lust auf eine schöne Frau und habe Lust auf eine Frau, mit der ich auch sexuellen Kontakt habe. Und dann bucht er die Escort-Lady. Und ich meine, das kostet ziemlich viel. Also wenn man jemanden für 5 Stunden bucht. Das Geld ist vorhanden gewesen. Das hat sicher mehr als 1'000 Franken gekostet. Ich glaube, das ist erwähnt worden im Prozess. Ich würde jetzt von zwischen 1'500 und 2'000 Franken ausgehen. Also das kostet etwas und das finde ich auch in Ordnung, weil das ist eine harte Arbeit für die Frau. Das darf man gar nicht unterschätzen. Das ist eine junge, zierliche Frau, eine erfahrene Berufsfrau. Das ist auch wichtig zu betonen. Aber die muss 5 Stunden lang voll präsent sein, sich 5 Stunden lang auf die Wünsche von ihrem Gegenüber einlassen. Und das ist körperlich und geistig anstrengend.
Und das geht eigentlich alles zu ihr? Oder ist da noch eine Mittelsperson oder eine Plattform dazwischen? Die
in dem Fall jetzt bei ihr, so wie sie es geschildert hat, sie ist ja selber dann auch vor Gericht auftreten, ist alles zu ihr gekommen. Sie hat das selbstständig organisiert. Aber sehr oft, wenn da noch ein Vermittler oder eine Plattform dahinter steht, muss sie einen Teil abgeben. Aber die meisten Sexarbeiterinnen, die ich kenne, sind sehr bemüht darum, dass sie, wenn sie schon so einen harten, anstrengenden Job machen, dass sie dann wenigstens das ganze Geld behalten können.
Und was sagt jetzt der junge Mann, anfangs 30, was in dieser Nacht, in diesen 8,5 Stunden passiert ist?
Er sagt, es sei alles so abgelaufen wie abgemacht. Also man habe am Anfang, wo die Jungfrau kam, abgemacht, was in diesen 5 Stunden soll passieren soll. Und sie haben sich beide daran gehalten. Sie haben Alkohol getrunken, sie haben auch ein bisschen gekifft, sie haben schön gehabt, Party gehabt, ein bisschen Sex gehabt miteinander. Und er sagt, eben, es sei nichts weiter Auffallendes passiert. Und dann plötzlich in der frühen Morgenstunde sei sie komisch geworden, hysterisch, hey, wie wild angefangen, ihre Schwester anzuläuten, so ganz komisch, so wie ein Schalter umgedreht worden sei. Ja, für ihn völlig out of the blue, nicht nachvollziehbar. Und dann hat er ihr ein Taxi gerufen. Das sei ihm zu mühsam gewesen, dann hätte sie loswerden. Also, da ist nach seiner Beschreibung auf die schön lustige Partystimmung fertig gewesen. Aber, und jetzt kommt ganz ein grosses Aber, er beschreibt nicht, was in diesen 3 Stunden passiert ist, wo sie kein Bewusstsein hatte. Und es ist völlig klar, dass sie deutlich länger geblieben ist, als sie eigentlich abgemacht haben. Und er hat sie auch nicht mehr gezahlt. Also er hat sie für die 5 abgemachten Stunden gezahlt und nicht mehr. Und da hat das Gericht leider nicht nachgehakt. Das habe ich sehr bedauert. Dort hat man wirklich den Finger drauf haben. Aber was ist denn passiert, bis in die frühe Morgenstunde, wo die Frau auf dem Sofa verwacht ist? Oder wie ist denn die Frau auf das Sofa gekommen? Sie kann sich erinnern, sie ist mit ihm zusammen auf dem Bett gelegen. Warum verwacht sie am Morgen nach 3 auf dem Sofa? Da ist zu wenig Gewicht draufgelegt worden.
Also man weiß eigentlich sehr wenig, es ist sehr, sehr wenig bekannt. Gibt es denn irgendeinen Verdacht oder über was muss Gericht jetzt überhaupt entscheiden?
Die Frau vermutet, dass der Freier ihre K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt hat. Der Mann, der Freier, sagt, das stimme ich überhaupt nicht. Das sei unmöglich, das hätte er nicht gemacht, würde er nie machen. Man hat bei den medizinischen Untersuchungen bei beiden Leuten, beim Mann und bei der Frau, Spuren von LSD gefunden. Und beide haben bedauert, sie hätten noch nie im Leben LSD genommen. Und sie können sich nicht vorstellen, wie die Spuren gekommen sind. Also es gibt wie, ich würde sagen, es gibt wie drei ungeklärte Fragen an dem Fall. Eben, das eine ist die Dauer, was ist in diesen über 3 Stunden passiert. Das zweite ist, wieso ist sie plötzlich weg gewesen? Wieso hat sie plötzlich das Blackout gehabt? Und das Dritte ist, und das finde ich schon noch wichtig, wieso kommen Spermaspuren in ihren Körper, wenn sie völlig nachvollziehbar sagt, ich bin eine professionelle, erfahrene Berufsfrau, ich mache nie sexuelle Handlungen ungeschützt mit meinen Klienten. Das gefährdet meine Gesundheit, vor dem habe ich Angst, das würde ich nie machen. Und sie hat gesagt, das habe ich auch in dem Fall nicht gemacht. Sie ist noch weitergegangen, sie hat am Gericht sogar geschildert, sie ist ja als Zeugin auftreten, sie hat Aussagen gemacht. Sie hat gesagt, der Mann sei nie eingedrungen in sie, solange sie noch bei Bewusstsein gewesen sei. Und das hat sie total komisch gefunden, weil er hat ihr nie erlaubt, ihn zu einem Orgasmus zu bringen. Das hat sie komisch gefunden. Das hat sie einfach nicht wollen. Und dann, ja, verwacht sie nach einem Blackout und man findet Spermaspuren in ihrem Körper. Da ist für sie der Fall klar gewesen.
K.O.-Tropfen hätte man nicht anweisen
können. Nein, leider nicht. Eben die LSD-Spuren, wo es aber auch keine Erklärung gibt, wie die in den Körper von beiden Beteiligten gekommen sind.
Jetzt haben wir wieder so eine Situation, wie wir kürzlich schon mal im Podcast besprochen haben. Die eine Person erzählt das eine, die andere Person das andere. Letztes Mal hat es in dubio pro reo gegeben, im Zweifel für den Angeklagten. Ich habe vermutet das mal auch wieder.
Ja, leider, muss man sagen. Ich will jetzt nicht parteiisch sein, aber es ist, ja, man bleibt dann ein bisschen unzufrieden zurück, auch als Prozessbeobachterin. Also, man hat die wirklich nachvollziehbaren Schilderungen von dieser jungen Frau. Man hat die Schilderungen von dem jungen Mann, der aber in der Vergangenheit auch schon mal der Behörde Lügengeschichten aufgetischt hat. Das muss man auch sagen. Und am Schluss sagt das Gericht, man könnte es nicht nachweisen. Man könnte nicht nachweisen, was in dieser Nacht passiert ist.
Ich finde es damals aber eigentlich eher nachvollziehbarer, dass so einen Entscheid gegeben hat, weil die Frau kann sich ja auch nicht erinnern an eine Misshandlung. Es ja. Gibt einfach die Spuren, aber die können ja auch durch andere Gründe an ihren Körper kommen. Also auch ein Kondom ist ja nicht in jedem Fall hundertprozentig sicher.
Ja, aber es hat keinen Geschlechtsverkehr gegeben in der Zeit, wo sie noch bei Bewusstsein war. Und ja, entweder man glaubt ihr oder man glaubt ihr nicht. Also wenn man ihren Schilderungen folgt, dass es kein Eindringen gegeben hat vom Mann in dieser Zeit, dass sie sicher nie ungeschützten Geschlechtsverkehr hat und dass sie einfach die 3 Stunden, dass die fehlen, dass dann ein Loch ist, dann muss man eigentlich zum Schluss kommen, dass es zu viele Ungereimtheiten gibt. Aber das Gericht ist zu einem anderen Schluss gekommen. Was noch interessant ist, sie haben dann, als der Gerichtspräsident, der Vorsitzende, hätte bei der Urteilseröffnung gesagt, wir gehen nicht davon aus, dass die junge Frau lügt. Das ist noch speziell. Also sie haben gesagt, wir glauben ihnen, da ist irgendetwas passiert, was nicht gut ist, aber es könnte auch andere Ursachen haben. Also das Bezirksgericht hat gedacht, vielleicht war es eine Erschöpfung gewesen. Die junge Frau ist zierlich. Es sind anstrengende 5 Stunden gewesen. Man hat Alkohol konsumiert, man hat gekifft und vielleicht ist sie auf den ein bisschen weggetreten. So jetzt die Haltung vom Gericht. Und darum haben sie gesagt, sie haben ja nicht komplett überzeugt gesagt, der Mann hat das nicht gemacht oder hat nichts gemacht. Sie haben einfach gesagt, wir können es nicht nachweisen. Für uns reicht die Beweislage nicht. Mhm. Dann hat es wieder den berühmten in dubio pro reo Freispruch gegeben. Aber nur, was die Sexualdelikte betrifft. Also wegen allen anderen Delikten, die auch noch vor Gericht standen, hat es einen Schuldspruch gegeben.
Ich will beim Sexualdelikt schnell noch bleiben. Was ist denn dort eigentlich der Tatbestand gewesen? War das Vergewaltigung gewesen?
Nein, das ist so ein Spezialtatbestand, wo man nicht so oft drüber liest. Das heisst Schändung. Also angeklagt ist er wegen sogenannter Schändung.
Was ist das?
Und eine Schändung passiert, wenn ein Täter eine Person sexuell missbraucht, wo entweder urteilsunfähig ist, zum Beispiel wegen einer Geisteskrankheit, oder nicht bei Bewusstsein ist, dass man sich wehren oder zustimmen kann. Ein Zustand, wo jemand geschändet werden kann, könnte sein, wenn jemand total betrunken ist. Wenn jemand schlaft, hat es auch schon gegeben, wenn es Übergriff gibt an einer schlafenden Person. Und jetzt wie in dem Fall hat die Sexarbeiterin gesagt, sie hätte ein Blackout gehabt, sie sei weggetreten gewesen. Und dann ist es eine Schändung, wenn man mit dieser Person, die sich nicht wehren kann, weil sie nicht bei Bewusstsein ist, sexuelle Handlungen vornimmt.
Also der junge Finanzberater ist für diesen Fall jetzt freigesprochen worden. Es war aber nicht das Einzige, wieso das er vor Gericht gestanden ist. Du hast schon etwas angetönt, es gibt da noch andere Fälle. Was hat jetzt das Gericht entschieden?
Genau, es ist noch um die Finanzdelikte gegangen, aber in erster Linie auch, das ist eigentlich recht ins Gewicht gefallen, um doch diverse Strassenverkehrsdelikte. Und da kommt oft erschwerend dazu, dass der Beschuldigte vorbestraft ist, einschlägig vorbestraft. Und darum hat er doch eine recht massive Verurteilung kassiert vom Bezirksgericht. Das Gericht hat ihn nämlich zu 8 Monaten Freiheitsstrafe bedingt verurteilt. Und der Gerichtspräsident hat ihm deutsch und deutlich mit auf den Weg gegeben, dass er jetzt wirklich aufpassen soll. Er hat 3 Jahre Probezeit. Und in diesen 3 Jahren darf absolut nichts passieren, sonst landet er in der Kiste.
Wie war das für die junge Frau aus Rumänien, der Entscheid vom Gericht?
Ich muss sagen, ich bin noch froh, dass sie nicht mehr im Gerichtssaal war, wo das Urteil verkündet worden ist. Sie hat schon wieder zurück auf Rumänien müssen, weil der Kanton Zürich hat ihr nur eine Übernachtung gezahlt in der Schweiz. Sie ist extra angereist in die Schweiz, um auszusagen in diesem Fall. Und weil das Urteil erst so in der späteren Abendstunde eröffnet worden ist, hat sie müssen zurück, weil sie schon den Rückflug gebucht hat. Und ich habe nachher aber noch mit ihrer Anwältin geredet. Sie hat gesagt, sie habe ihr das Urteil telefonisch mitteilt. Und ja, sie hat es nicht gut aufgenommen, die junge Frau. Sie ist enttäuscht gewesen. Und sie hat vor allem auch die Frage gestellt, was sie denn hätte anders machen sollen. Weil sie doch nicht zu Unrecht das Gefühl hat, sie hat doch alles richtig gemacht. Sie ist sofort zu der Polizei. Sie hat sich sofort medizinisch untersuchen lassen. Und ich glaube, das lässt bei ihr ein schales Gefühl zurück. Und ich würde nicht ausschliessen, dass sie sich schlussendlich auch sagt, ja, ich bin halt die Sexarbeiterin, ich bin die Prostituierte, ich komme aus dem Ausland. Und mir hat man schlussendlich weniger geglaubt als dem netten, jungen Schweizer, der ja, mit ziemlich guten Finanzen dasteht.
Mhm. Ist das eigentlich jetzt ein seltener Fall gewesen, dass jemand aus dem Sexgewerbe eine Anzeige macht und juristisch vorgeht?
Es kommt nicht allzu oft vor. Und genau aus dem Grund, weil sich viele Frauen sagen, dass sie keine Chance haben, dass sie von Anfang an befürchten, dass man ihnen nicht glaubt. Weil sie einen Beruf ausüben, der bis heute stigmatisiert ist, der bis heute mit sehr viel Diskriminierung und auch mit sehr viel Vorurteil verbunden sind. Also nur schon, wenn eine Sexarbeiterin kommt und sich auf einem Polizeiposten wagt und von einem Übergriff erzählt, ja, ist oft Angst da, dass man ihnen nicht glaubt wegen ihrem Beruf.
Ist die Befürchtung gerechtfertigt aus deiner Erfahrung, dass man ihnen einfach nicht glaubt?
Dass man den Sexarbeiterinnen nicht glaubt. Es ist das grundsätzliche Problem, das wir da auch schon besprochen haben im Podcast, dass ja, 4-Augen-Delikt, Sexualdelikt, es schaut niemand zu, es steht Aussage gegen Aussage. Und im Zweifelsfall wird der Beschuldigte freigesprochen. Das ist eigentlich ein Prinzip, das ich gerne aufrechterhalten möchte, das ich wichtig finde im Strafrecht. Und trotzdem muss man die Frauen ermutigen und ihnen wie auch zeigen, dass sie das Recht haben und dass sie sich dürfen wehren. Und was oft wichtig ist, ich glaube, ist in ganz vielen Köpfen noch nicht vorhanden. Eine Sexarbeiterin macht mit ihrem Kunden genau ab, was in der Zeit, die man zusammen verbringt, soll passieren und was nicht. Und an das hat sich der Freier zu halten. Und wenn er sich nicht an das hält und wenn es zu Handlungen kommt, die nicht abgemacht sind, dann ist es nicht mehr einvernehmlich. Und dann fällt es genauso unter das Sexualstrafrecht wie jede andere sexuelle Handlung von Menschen, wo jemand nicht einverstanden ist. Das darf man einfach nie vergessen. Und da haben Sexarbeiterinnen genau den gleichen Schutz wie jeder andere Mensch auch.
Genau gleich gross oder genau gleich klein Schutz?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Stand heute, wenn man schaut, wie schwierig das ist, am Schluss hieb- und stichfest zu beweisen, ist es, sagen wir, ein mittelgroßer Schutz.
Danke vielmals, Brigitte, dass du uns von diesem Fall erzählt hast. Ich vermute, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über Sexgewerbe geredet haben. Du bist ja mehrfache Doktor in Jurisprudenz, wie du da auch schon mal erzählt hast. Einer davon hat ja auch mit diesem Thema zu tun.
Ja, genau. Das ist auch der Grund, warum ich mich sehr häufig immer noch mit dem Thema beschäftige. Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben zum Umgang mit Prostitution in der Schweiz. Und ich befürchte leider, dass es da noch mehr Fälle wird geben, die vor einem Strafgericht landen.
Das war die dritte Qual, der Justizpodcast der Republik. Wenn Sie den Text von der Brigitte Hürlimann über den Fall möchten nachlesen, dann finden Sie den verlinkt im Beschreib. Und dort finden Sie auch eine Handynummer. Über die können Sie uns eine Sprachnachricht schicken mit Feedback oder Fragen. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Mein Name ist Boisot. Mich würde es freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.